SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen bis 12.30 Uhr. Die CDU will den Neuanfang wagen. Aber wie genau soll das geschehen? Der Streit zwischen der EU und Polen erreicht mal wieder eine neue Stufe. Darüber sprechen wir mit unserem Brüssel-Korrespondenten. Und wir schauen auf den aktuellen Stand in der Regierungsfastkrise in Österreich. Er geht nicht, er geht nicht. Halb Deutschland schaut seit 2 Wochen Armin Laschet zu und zupft dabei Gänseblümchenblüten. Gestern Abend sind wir dann mal wieder mal beim Er geht angekommen. Aber ganz so deutlich hat er es dann doch nicht gemacht. Trotzdem, die Zeichen stehen generell auf Abschied. Darüber habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Christopher Jänert gesprochen. Herr Jänert, Armin Laschet hat die Natur der personellen Neuaufstellung gestern Abend jedoch eher vage gehalten. Wie könnte der Ablauf jetzt aussehen? Welche Option gibt's da?
Na, er hat ja sozusagen angedeutet, dass auch er einer personellen Neuaufstellung nicht im Weg stehen würde. Ein Rücktritt, muss man sagen, ist das noch nicht. Es könnte jetzt im Dezember einen Parteitag geben und da könnte auch neu gewählt werden. Aber dafür, muss man auch sagen, haben wir momentan keine Bestätigung. Und wenn das aber der Fall wäre, könnte es sein, dass Laschet dann einfach nicht mehr antritt und ein neuer Parteichef gewählt wird. Und diesen Prozess will er ja sozusagen moderieren, will auch gleich einen Nachfolger möglicherweise finden und vorschlagen. All das ist ja noch recht unklar. Es könnte aber auch sein, dass er antritt und darauf setzt, dass jemand anders gewählt wird. Also diese Ankündigung gestern, die war ja mehr als wolkig. Und ja, die nächsten Tage müssen jetzt einfach zeigen, in welche Richtung das gehen soll.
Parteichef klingt eigentlich nach einem super Job. Warum prescht da gerade niemand vor für den Vorstandsposten? Es gibt ja eigentlich genug Namen im Spiel, oder?
Na, die Namen im Spiel sind wie immer die üblichen Verdächtigen, Spahn, Merz, vielleicht sogar Norbert Röttgen. Also das sind ja, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen. Aber Fakt ist, die Partei hat jetzt einen Chef und der deutet zwar einen möglichen Rückzug an, aber das ist ja nicht ausgemachte Sache. Und jeder in der CDU weiß auch, man braucht jetzt momentan einfach Ruhe in dieser Partei, solange zumindest auch eine Option auf Jamaika noch besteht, solange man nach außen zeigen will, man kann auch ein verlässlicher Partner sein, weil das ist ja sozusagen auch der Markenkern der CDU immer gewesen, stoische Ruhe. Und die hat die Partei verloren in den letzten Monaten. Teilweise macht sie ja fast einen chaotischen Eindruck. Und wenn jetzt Leute anfangen würden, das Fell zu verteilen, bevor der Bär überhaupt erledigt ist, das würde die Situation nicht unbedingt besser machen. Was aber nicht heißt, dass diese Dynamik nicht auch noch entstehen kann.
Eine personelle Neuaufstellung, so wie Laschet es formuliert hat, die endet ja nicht zwangsweise beim Parteichef. Gibt es denn genug Nachwuchs, idealerweise jung und divers in der CDU, um die offenen Stellen zu füllen?
Ja, wir wissen ja noch nicht, welche Stellen gefüllt werden müssen, aber es gibt schon durchaus jüngeres Personal in der CDU. Jens Spahn, ein Beispiel, scharrt ja schon seit längerem mit den Hufen sozusagen. Und dahinter wird es dann aber, das muss man auch sagen, möglicherweise etwas dünn, vor allem was auch Frauen angeht, die in der Partei bisher eine Rolle spielen. Julia Klöckner ist dann noch, ja. Aber auch da ist noch nicht so ganz klar, welche Rolle kann sie in Zukunft dann spielen. Dieser Prozess in der CDU, der fängt ja gerade an, also das Erneuern sozusagen. Wir wissen nicht, welche Fliehkräfte dieser ganze Prozess entwickeln kann. Wer wird rausgetragen? Wer soll eine Rolle spielen? Wer soll keine Rolle spielen? Das wissen wir alles nicht, weil dieser Prozess ja noch ganz am Anfang steht. Aber es ist spannend und ja, es könnte auch sein, dass sich ganz anderes Personal durchsetzt, das wir momentan so noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also die nächsten Tage, Wochen, Monate, die werden sehr spannend.
Soweit zum Personal. Glauben Sie, dass sich die CDU auch inhaltlich neu ausrichten muss?
Ja, das muss sie tatsächlich. Oder zumindest mal muss sie eine klare Erzählung entwickeln, warum jemand die Union wählen soll. Also die letzten Jahre waren ja eher geprägt durch, sie kennen uns oder im Fall der Kanzlerin ganz konkret ja auch, sie kennen mich. Aber offenbar reicht das nicht mehr. Die Menschen scheinen die Union eben nicht mehr zu kennen und wissen nicht, wofür steht sie denn genau. Da haben andere im zurückliegenden Wahlkampf ja ihre Hausaufgaben deutlich besser gemacht. Die SPD hat sich sozial positioniert mit Mindestlohn und so weiter. Die Grünen haben sich mit Umweltschutz positioniert und die FDP als liberal und wirtschaftsfreundlich. Und ja, da hakt es bei der Union und das muss sie nachholen.
Ist denn zu einer programmatischen Neuaufstellung der Wille und die Kraft in der Partei da?
Sagen wir so, es ist der Wille da, wieder zu alter Stärke zurückzufinden und es setzt sich auch jetzt die Erkenntnis durch, dass das so, wie es aktuell ist, einfach nicht geht. Also zum Beispiel Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, der fordert das ja auch sehr offensiv, dass man jetzt genau auch inhaltlich nachdenken muss. Ob der Wille auch bei der Basis verbreitet ist, das muss man die nächsten Tage und Wochen dann sehen.
Das war unser Berlin-Korrespondent Christopher Jänert mit seiner Analyse des inneren Zustands der CDU. Und das Gespräch haben wir vor knapp 20 Minuten aufgezeichnet. Bei allen Personalfragen und Sondierungen nach dieser Bundestagswahl übersieht man oft, dass auch noch Inhalte gemacht werden in Berlin. Heute hat der Bundesrat eine Reihe von Gesetzen abzusegnen. Besondere Aufmerksamkeit gibt es da für die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Die war nämlich schon vergangenes Jahr beschlossen worden, musste aber wegen eines Formfehlers in der Verordnung von Verkehrsminister Scheuer nochmal überarbeitet werden. Marcel Heberlein berichtet aus Berlin.
Jahrelange Debatte, am Ende ein Kompromiss. Beim Führerscheinverlust für Raser ändert sich nichts. Die Bußgelder für zu schnelles Fahren werden aber teilweise verdoppelt. Innerorts mehr als 40 km/h zu schnell und geblitzt macht in Zukunft zum Beispiel 400 Euro Strafe. Auch Falschparken soll teurer werden. Wer etwa einen Radweg zuparkt, bringt Radfahrer in Gefahr, weil sie dadurch ausweichen müssen. Dafür gibt's bald bis zu 100 Euro Strafe. Vor allem Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, sollen durch die neuen Regeln besser geschützt werden. Lkw dürfen künftig zum Beispiel in der Stadt nur noch ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen, damit sie besser schauen können, ob sie rechts neben sich nicht vielleicht doch jemanden übersehen haben. Um die neuen Bußgeldregeln hatte es lange Streit gegeben. Für gut 2 Monate galten im vergangenen Jahr noch härtere Regeln als die, die jetzt beschlossen wurden. Schon bei innerorts 21 km/h drüber sollte man da den Führerschein verlieren. Weil das Verkehrsministerium bei der Verordnung aber einen formalen Fehler gemacht hatte, wurden die Regeln dann wieder zurückgenommen.
Soweit Marcel Heberlein zur StVO-Novelle, die es durch den Bundesrat geschafft hat. Ganz ohne Personalfragen ging es in der Sitzung dann aber doch nicht. Der Bundesrat hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist der thüringische Ministerpräsident Ramelow. Der linken Politiker löst damit den CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Haseloff, ab. Es ist gleich 12.12 Uhr. Wenn man sich in einer Ehe 3 Jahre lang nur streitet, dann ist das in der Regel ein Grund für die Scheidung oder mindestens den Paartherapeuten. Auch in der Ehe zwischen der EU und dem Mitgliedsland Polen fliegen seit mindestens 3 Jahren mehr Teller hin und her, als das gekuschelt wird. Da hatte Polen nämlich sein umstrittenes Justizgremium eingeführt. Und das erfüllt die Rechtsstaatsprinzipien der EU nicht. So langsam stellt sich die Frage, wie viele Eskalationsstufen gibt es in diesem Streit noch? Gestern Abend haben Brüssel und Warschau jedenfalls eine neue erklommen. Da hat Polens oberstes Gericht Teile des EU-Rechts für verfassungswidrig erklärt. Und darüber habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach gesprochen. Herr Überbach, polnische Rechtsexperten sprechen schon davon, dass Polen damit, zumindest auf der Rechtsebene, aus der EU ausgetreten sei. Würden Sie das auch so hart formulieren?
Ich denke schon. Auch hier in Brüssel sehen das nämlich sehr viele so. Das polnische Verfassungstribunal hat ja gesagt, dass nationales Recht bei bestimmten Fragen Vorrang hat vor europäischem Recht. Im Klartext heißt das, Brüssel hat uns nicht reinzureden. Insofern ist das ein tatsächlich sehr tiefer Einschnitt, zumindest was das Juristische angeht. Aber es gibt bei dem Ganzen ja auch noch die politische Seite. Und da heißt es aus Warschau, wenn man das alles richtig versteht, nein, austreten wollen wir natürlich nicht. Wir wollen weiter Teil der EU bleiben, in Klammern dazu gesprochen, und von den Segnungen profitieren. Das hat es alles so noch nie gegeben. Das ist für die Union ein völlig neues Ding, eine völlig neue Herausforderung. Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, wir hören hier sehr viele Stimmen, vor allem aus dem Europaparlament, die sagen, Polen ist mit dieser klaren Kampfansage an Brüssel durchaus auf dem Weg, die EU zu verlassen.
Welche Möglichkeiten bleiben der EU denn jetzt noch, auf Polen einzuwirken?
Da bleiben offen gesagt nicht mehr sehr viele. Geredet und gefordert und gedroht wird ja nun schon seit vielen Jahren. Aber wie man an dem Urteil von gestern sieht, ist das Ganze ja nun wirklich wirkungslos verpufft. Dieses Urteil ist ja die offene Kampfansage, die beschriebene an Brüssel. Das ganze Verfahren war von vornherein auf diese Entscheidung ausgerichtet. Die polnische Regierung wollte es genau so. Und das Einzige, was der EU jetzt noch bleibt, ist wohl die ganz große Keule zu schwingen. Das heißt, Brüssel kann den Geld Hahn zudrehen. Es werden schon entsprechende Forderungen laut, dass ab sofort kein einziger Cent mehr Richtung Warschau gehen darf. Soweit ist es zwar noch nicht, aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen hier die Debatte über Polen schon bestimmen.
Sie haben das gerade die ganz große Keule angesprochen. Vor dem Hintergrund, das ist jetzt zwar eine andere Hausnummer, aber zum Beispiel bei Tarifstreits in Deutschland werden ja auch gerne mal unabhängige Streitschlichter dazu geholt. Gäbe es da im Streit EU-Polen auch noch irgendwelche Schlichtungsmechanismen, bevor halt die größte Keule ausgepackt wird?
Tja, altgediente EU-Persönlichkeiten wie Jean-Claude Juncker oder Martin Schulz vielleicht, nein. Aber im Ernst gesprochen, das ist eigentlich die Rolle und die Aufgabe der Europäischen Kommission, die Rolle von Ursula von der Leyen. Sie ist ja, wie das immer so schön heißt, die Hüterin der europäischen Verträge. Und die Kommission hat ja zuletzt den Druck auf Warschau durchaus erhöht. Es gibt viele Gerichtsverfahren. Und auch die Hoffnung ist noch da, dass es Polen nicht wirklich bis zum Äußersten treiben wird, auch wenn es im Moment danach aussieht. Der Zeitpunkt dieser Eskalation ist hier in Brüssel für viele ein bisschen überraschend gekommen, denn die Kommission hält ja erstens sowieso schon Gelder für Polen zurück, nämlich die rund 37 Milliarden aus dem Corona-Hilfspaket. Und in der nächsten Woche wird dann zweitens noch vor dem Europäischen Gerichtshof über den Rechtsstaatsmechanismus verhandelt. Das wäre dann der nächste Hebel, mit dem die EU-Ländern wie Polen oder Ungarn ans Geld gehen könnte, wegen der andauernden Verstöße gegen europäische Grundwerte, jedenfalls dann, wenn der EU-Haushalt davon betroffen ist, Stichwort Korruption, politischer Druck auf die Justiz und vieles andere mehr. Also Streit wird in der EU notfalls vor Gericht geschlichtet, wenn die Kommission nicht weiterkommt und ja auch wenn die Staats- und Regierungschefs nichts ausrichten können oder es nicht wollen.
Sie haben gerade das Stichwort Ungarn genannt. Es laufen ja Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen und Ungarn und in den letzten Tagen haben wir jetzt auch die kroatischen Pushbacks nochmal live und in Farbe erlebt und die haben alle für Entsetzen in der EU gesorgt. Wie kann man denn diese eklatanten unterschiedlichen Rechtsstaatsvorstellungen in der EU vielleicht vereinbaren?
Zu vereinbaren ist das eigentlich gar nicht. Deshalb laufen ja auch viele Verfahren vor den Gerichten. Deshalb sitzen auch heute unter anderem die europäischen Innenminister zusammen, um mit Kroatien, Griechenland und Rumänien über die Frage der illegalen Pushbacks zu diskutieren. Auch da sind entsprechende Verfahren durchaus denkbar. Aber wie die Beispiele Ungarn und Polen zeigen, reichen die vorhandenen juristischen Mittel der Europäischen Union ganz offensichtlich nicht aus. Auch die finanziellen Druckmittel nicht, bisher nicht, wenn es keine klare gemeinsame Haltung gibt und auch wenn der politische Wille fehlt, wirklich konsequent gegen die Länder vorzugehen, denen an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht so besonders viel liegt.
Wo führt das denn alles hin, Worst Case?
Im schlimmsten Fall verlässt Polen tatsächlich die Europäische Union. Im allerschlimmsten Fall ist das der Anfang vom Ende des europäischen Clubs insgesamt. Aber, und das ist ein großes Aber, das Urteil von gestern ist noch nicht in Kraft. Das gilt erst dann, wenn es veröffentlicht wird. Das kann Wochen, Monate dauern, wenn es überhaupt passiert. Vielleicht wird es ja von der polnischen Regierung auch nur als Druckmittel angesehen, um in Verhandlungen mit Brüssel mehr für sich rauszuschlagen. Vielleicht besinnt sich die Regierung in Warschau ja auch in der Zwischenzeit. Es gibt ja auch Stimmen dort, die sagen, also so weit auf die Spitze treiben wollten wir es eigentlich nicht. Was richten wir da eigentlich gerade an? Denn die große Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist ja ein glühender europäischer Bürger. Die wollen mit großer Mehrheit in der Europäischen Union bleiben und auch die polnische Opposition unter Donald Tusk macht schon mobil gegen die Politik, die in Warschau betrieben wird, vor dem Hintergrund des gestrigen Urteils erst recht. Also entschieden ist da noch nichts und wenn sich am Ende herausstellt, dass die Regierung Politik gegen die eigene Bevölkerung macht, dann wird sie sich nicht lange im Amt halten können.
Das war unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach zum Rechtsstreit zwischen der EU und Polen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Er war bisher der beliebteste Herzbube der Bundesrepublik Österreich, aber er verschleißt Tanzpartner wie andere Corona-Masken. Bundeskanzler Sebastian Kurz steht eventuell vor der zweiten Auflösung einer von ihm geführten Regierung. Hintergrund sind Ermittlungen der österreichischen Staatsanwaltschaft gegen Kurz und seine Partei ÖVP. Umfragen, die Kurz und Co. in gutem Licht erscheinen ließen, sollen mit Steuergeldern finanziert worden sein. Die Grünen, die im Moment mit ihm koalieren, zweifeln jedenfalls offen an seiner Handlungsfähigkeit als Kanzler und wollen alternative Regierungsmöglichkeiten ausloten. Kommt es nun also zur dritten Regierungsauflösung in 4 Jahren? ARD-Wien-Korrespondent Clemens Fehrenkotte fasst die aktuelle Situation zusammen.
Die grüne Partei und Fraktionsführung lehnt es ab, die Koalition mit der Volkspartei ÖVP unter Führung von Bundeskanzler Sebastian Kurz fortzusetzen. Dies erklärten Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler sowie die Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer nach einem Gespräch mit den Sozialdemokraten am Vormittag in Wien. Sigrid Maurer.
Selbstverständlich hat die ÖVP hier auch eine Verantwortung, eine untadelige Person zu nominieren, die diese Regierung weiterführen kann. Offensichtlich weigert sich die ÖVP bis jetzt, also es ist ja noch etwas Zeit bis Dienstag, offensichtlich weigert sich die ÖVP, eine solche untadelige Person bereitzustellen. Und deshalb sprechen wir mit den anderen Parteien, denn wir haben Verantwortung für Aufklärung und Stabilität in diesem Land.
Am Dienstag wollen die Oppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler einbringen. Vizekanzler Kogler wies am Vormittag Vorwürfe der ÖVP-Spitze zurück, für die Regierungskrise verantwortlich zu sein.
Die schwierige Situation erzeugen ja nicht wir, die kommt von der Parteispitze der ÖVP durch ganz gravierende, schwerwiegende Vorwürfe, die unserer Einschätzung nach die Handlungsfähigkeit, eigentlich die Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers schwer in Frage stellen. Und deshalb sehen wir uns dazu veranlasst, hier auch andere Möglichkeiten mit anderen Parlamentsparteien auszuloten.
Die ÖVP-Spitze hatte gestern Abend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Kurz betont, dass sie zu 100% hinter Sebastian Kurz stünde. Nur mit ihm gäbe es eine Regierungsbeteiligung der Volkspartei. Heute Morgen sagte der Fraktionsvorsitzende der ÖVP, August Wöginger, im ORF-Radiosender Ö1 auf die Frage, ob es die türkis-grüne Koalition in ihrer bisherigen Zusammensetzung noch weiter geben werde.
Es wird davon abhängen, wie die Grünen jetzt auch reagieren. Wir haben gestern alle gemeinsam die volle Geschlossenheit in der Volkspartei zum Ausdruck gebracht. Wir stehen alle geschlossen hinter Sebastian Kurz. Wir wollen auch klar zum Ausdruck bringen, dass es eine Regierungsbeteiligung der ÖVP nur mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt.
ÖVP-Europaministerin Caroline Edtstadler wies am Morgen Meldungen zurück, dass sie an die Stelle von Sebastian Kurz treten könnte. Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft heute die Parteivorsitzende der liberalen Neos, Beate Meindl-Reisinger, sowie den ÖVP-Chef Herbert Kickl und schließt damit seine erste Beratungsrunde mit den Vorsitzenden aller Parlamentsparteien ab. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner betonte, sie wolle, dass es im Land wieder Ruhe und Stabilität gebe. Sie wolle nicht, dass Österreich von jemandem regiert werde, der ständig mit der Justiz konfrontiert sei, bei dem ständig Korruption im Raume stehe.
Ein Beitrag von Österreich-Korrespondent Clemens Fehrenkotte. In Tschechien beginnen am Nachmittag die Parlamentswahlen. Ministerpräsident Babiš und seine ANO-Bewegung wollen sich als stärkste politische Kraft behaupten. Zwei Wahlbündnisse der Opposition liegen in den Umfragen knapp hinter der ANO. Auf der anderen Seite müssen die Sozialdemokraten, die mit Babiš koaliert haben, und die Kommunisten, die ihn toleriert haben, fürchten, an der 5%-Hürde zu scheitern. Jetzt stellt sich vor allem eine Frage. Welchen Einfluss haben Babiš in den Pandora Papers enthüllten Offshore-Geschäfte auf das Wählervotum? Prag-Korrespondent Peter Lange mit den Einzelheiten.
Svetlana Witowska, die Moderatorin der letzten Debatte im tschechischen Fernsehen, schien etwas erleichtert zu sein, dass es vorbei war. Danke für die kultivierte Debatte. Eine Frau und sieben Männer, die Spitzenleute der wichtigsten Parteien, hatten noch einmal ihre Positionen erläutert und für sich geworben. Meine Hauptziele sind Kontinuität und Stabilität, sagte Ministerpräsident Andrej Babiš. Seine ANO-Bewegung könnte sich bei leichten Verlusten mit etwa 25% als stärkste Kraft behaupten. Jetzt ist die Chance für politische Veränderungen, betonte Peter Fiala, der Herausforderer von der ODS. Er ist Spitzenkandidat des konservativen Dreierbündnisses Spolu, das in den Umfragen zuletzt knapp hinter der ANO lag. Fiala will zusammen mit dem liberalen Wahlbündnis der Piraten und der Bürgermeisterpartei Stan Andrej Babiš ablösen. Es wird wahrscheinlich eng werden. Der Wahlkampf war alles andere als kultiviert. Babiš hat die Piratenpartei mit einer Salve von teilweise absurden Behauptungen überzogen und sie so in die Defensive gedrängt. Er hat Rentnern und Staatsbediensteten mehr Geld versprochen und sich als Retter des Landes präsentiert, als Retter vor illegaler Migration und vor der Klimapolitik der Europäischen Union. Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist die letzte Chance, den Babiš zu wählen. Die letzte Chance, unsere nationalen Interessen, unseren Lebensstandard, unsere Kultur und unsere Identität zu schützen. Zu seinem größten Problem könnte werden, eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Denn die Kommunisten, die ihn toleriert haben, und sein sozialdemokratischer Koalitionspartner CSSD drohen, an der 5%-Hürde zu scheitern. Die CSSD hat als Juniorpartner von Babiš viele soziale Vorhaben umsetzen können. Genutzt hat es ihr nicht, wie Jana Malatschowa eingesteht, die sozialdemokratische Arbeitsministerin.
Die Leute sind dankbar dafür, dass wir alle diese Sachen durchgesetzt haben, aber irgendwie kriegt die Sahne von der Torte unser Koalitionspartner dafür. Ich glaube, es ist ein Kommunikationsproblem.
Die konservative Allianz Spolu steht eher in der neoliberalen Tradition von Tschechien. Mehr Markt, ein schlanker Staat und vor allem solide Finanzen haben für sie Priorität. Ich glaube fest daran, dass das Hauptthema der nächsten 4 Jahre die Zähmung der Staatsschulden sein muss, sagt Markéta Pekarová Adamová, die Vorsitzende der liberal-konservativen Top 09. Der Wahlkampf wurde in den letzten Tagen geprägt von den Berichten über geheime Offshore-Geschäfte von Andrej Babiš. Der hat alle Vorwürfe als gegen ihn gerichtete Kampagne zurückgewiesen, so wie er es immer macht, wenn es um ertrickste EU-Subventionen geht oder um den Interessenkonflikt, den ihm die Europäische Kommission bescheinigt hat. Knapp 8,4 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, heute und morgen über die Vergabe der 200 Mandate im Abgeordnetenhaus neu zu entscheiden. Ob sich die Erkenntnisse aus den Pandora Papers irgendwie in dem Votum niederschlagen, wird sich morgen Abend zeigen, wenn das Ergebnis feststeht.
Unser Korrespondent in Prag, Peter Lange, war das. Die Nobelpreise generell und ganz besonders der Friedensnobelpreis gelten als Wundertüte. Oft schon wurden da Namen aus dem Hut gezaubert, die selbst Eingeweihte erstmal googeln mussten. Die Nobelkomitees in Stockholm und Oslo machen es halt gern spannend. Nach Medizin, Physik, Chemie und Literatur ging es heute an den weltweit renommiertesten Preis für Friedensbemühungen. Und er geht in diesem Jahr an die philippinische Journalistin Mariah Ressa und den russischen Journalisten Dmitri Muratov. Sophie Donges weiß warum.
Beide werden ausgezeichnet für ihren Einsatz für Meinungsfreiheit als Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden, so Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. Freier, unabhängiger und faktenbasierter Journalismus diene dem Schutz vor Machtmissbrauch, Lügen und Kriegspropaganda. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an diese beiden Journalisten unterstreiche die Bedeutung von Grundrechten wie Informationsfreiheit, so Reiss-Andersen weiter. Erneut wurde nicht eine der Favoritinnen ausgezeichnet. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung haben den Preis nicht bekommen. Auch nicht die Weltgesundheitsorganisation oder die belarussische Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja. Der Friedenspreis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet knapp 1 Million Euro. Er wird als einziger am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, nicht in Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen.
Sophie Donges hat uns die Friedensnobelpreisträger 2021 vorgestellt. Seit ungefähr einer halben Stunde wird verhandelt und es geht um viel Geld. In Berlin haben um 12 Uhr die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder angefangen. Zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund auf der einen und den Bundesländern auf der anderen Seite. Sie verhandeln für rund 1 Million Beschäftigte. Polizei, Klinikpersonal, Justizangestellte. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, welche Rolle spielt denn für diese Tarifverhandlungen die hohe Inflation, die im September ja bei 4,1% lag?
Die spielt eine sehr, sehr große Rolle, schon vorab bei den Wortmeldungen gestern und heute, vor allem der Gewerkschaften. Und genau das haben übrigens Ökonomen auch vorausgesagt, dass wenn die Inflation steigt, weil Nachholeffekte zum Beispiel die Nachfrage ankurbeln, die Preise deshalb steigen, dass wir dann ein hartes zweites Tarifhalbjahr erleben, dass der Ton rauer wird, die Forderungen höher liegen. Und sowohl Verdi-Chef Wernicke als auch der DBB-Vorsitzende Silberbach verweisen direkt auf die hohe Inflation, die nämlich aus ihrer Sicht die Forderung von plus 5% für ein Jahr untermauert, weil sie sagen, nur so steht am Ende ein Reallohnplus, also wenn man jetzt von September die 4,1% dagegen rechnet, also nur so bleibt tatsächlich von einer Gehaltserhöhung auch noch was übrig.
5% für ein Jahr, welche Forderungen gibt es noch und wie reagieren die Arbeitgeber?
Die Lohnforderung ist natürlich zentral, eben die 5% für 12 Monate oder mindestens plus 150 Euro, im Gesundheitswesen mindestens plus 300. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, TDL, die Arbeitgebervereinigung, macht vorab kein Angebot, sagt aber sehr deutlich, illusorisch sei die Forderung. Zitat des Verhandlungsführers von Niedersachsens Finanzminister Hilbers von der CDU. Das würde 7,5 Milliarden Euro kosten, rechnet er vor, und es gebe nach Corona für Gehaltssteigerungen kaum Spielraum. So ist das Wording der anderen Seite. Also man sieht, das liegt sehr, sehr weit auseinander.
Gibt es neben Geld den berühmten Knackpunkt, an dem die Verhandlungen hängen könnten?
Streit wird es ziemlich sicher geben um was sehr Sperriges, um den sogenannten Arbeitsvorgang. Also welche Tätigkeiten mit wie viel Verantwortung bewirken welche Eingruppierung im öffentlichen Dienst? Es laufen Klagen von Beschäftigten im ÖD auf Höhergruppierung. Das kostet die Länder relativ viel Geld und deshalb wollen sie jetzt in diesen Tarifverhandlungen, dass eben diese Umschreibung eines Arbeitsvorganges für die Tarifgruppen neu bewertet wird, um am Ende solche für sie teuren Höhergruppierungen zu vermeiden. Und Verdi befürchtet im Gegenzug, dass so eine neue Definition am Ende auch sogar zu Herabstufungen führen könnte, zum Beispiel bei einem Stellenwechsel, wenn die Tätigkeit dann ein bisschen anders beschrieben ist. Und deshalb lehnt Verdi das ab. Also das wird im Hintergrund ein großes Thema sein. Schauen wir noch ganz kurz auf den DAX, fast unbewegt, minus 0,2%, 15.220 Punkte.
Vielen Dank, Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.